SRF 3.
Die Schweiz hat den CO2-Ausstoß zwar gesenkt, aber weniger stark als vorgesehen. Das kostet. Heizöl und Erdgas werden etwas teurer. Das US-Unternehmen Uber nimmt in Frankreich den nach heftigen Protesten seinen Mitfahrdienst aus dem Angebot. Ziemlich locker weiter, Stan Wawrinka und Belinda Bencic schaffen es in die Achtelfinals von Wimbledon. Ziemlich sonnig und schwül, auch morgen gibt's heiße 33 bis 38 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Bei dieser Gluthitze denkt natürlich niemand daran, die Heizung aufzudrehen, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und dann wird das Heizen für viele von uns etwas teurer sein, denn auf das nächste Jahr hin steigen die Preise für Heizöl und Erdgas. Der Bundesrat erhöht die CO2-Abgabe, weil die Schweiz ihr CO2-Sparziel letztes Jahr verpasst hat. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Schweiz muss den Ausstoß von Treibhausgasen senken. Dazu hat sie sich schließlich auch im Rahmen des Kyoto-Protokolls verpflichtet. Doch die Verpflichtung ist das eine, deren Umsetzung offensichtlich etwas anderes. Zwar ist der CO2-Ausstoß aus fossilen Brennstoffen letztes Jahr gesunken, aber eben nicht so stark, wie es eigentlich vorgesehen war. Und deshalb erhöht jetzt der Bund die Steuern auf Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas. Ab dem kommenden Jahr kosten 100 Liter Heizöl 6 Franken mehr. Beim Erdgas macht es pro Kubikmeter 5 Rappen aus. Dieses Vorgehen entspricht dem Schweizer CO2-Gesetz. Die Erträge aus dieser CO2-Abgabe werden unter anderem für Gebäudesanierungen eingesetzt. Und natürlich soll diese Abgabe dazu führen, dass in den nächsten Jahren weniger Brennstoffe verbraucht werden. Allerdings relativiert das Gesetz die angedachte Lenkungswirkung zu einem gewissen Grad. Denn Unternehmen, die in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt würden, sind von der CO2-Abgabe befreit. Und ein Teil der Einnahmen aus der Abgabe wird ohnehin via Krankenkassen und AHV an Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt. Auf Treibstoffe wie Benzin und Diesel gibt es schließlich überhaupt keine CO2-Abgabe. Dafür dürfen neue Personenwagen nur noch eine vom Gesetz definierte Höchstmenge an CO2 ausstoßen, sonst werden sie nicht zugelassen. Das alles zeigt, der Bund will auf der einen Seite ökologische Verbesserungen, ohne aber auf der anderen Seite die Wirtschaft zu gefährden. Das CO2-Gesetz bleibt ein schwieriger Drahtseilakt.
Gleich geht's um den Bundesrat, der heute für einmal nicht wichtige Dinge entschieden, sondern sich im Tessin unter das Volk gemischt hat.
Diese direkten Kontakte mit der Bevölkerung sind gerade in der direkten Demokratie das Wichtigste.
Zuerst aber zum Fahrdienstvermittler Uber, der in Frankreich den Mitfahrdienst Uber Pop eingestellt hat, Pascal Schmitz.
Es gehe um die Sicherheit der Fahrer, gab das Unternehmen bekannt. Diese sind in den letzten Tagen Opfer von Gewalttaten geworden. Taxifahrer protestierten gegen den Konkurrenten. Bei Uber Pop können Privatpersonen ohne entsprechende Lizenz andere Personen chauffieren. Das ist in Frankreich verboten. Den Dienst mit regulär lizenzierten Fahrern will Uber in Frankreich jedoch weiterführen. Der Inlandgeheimdienst in Deutschland soll effizienter werden. Alle 17 Verfassungsschutzbehörden sollen in Zukunft relevante Informationen austauschen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll mehr Kompetenzen erhalten. Das sieht die Geheimdienstreform vor, die der Bundestag verabschiedet hat. Hintergrund sind die Ermittlungspannen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Dem Geheimdienst ist es jahrelang nicht gelungen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Ebenfalls neu geregelt wurde der Umgang mit Informanten aus rechtsextremen Kreisen. Sie sollen nach strengeren Kriterien ausgesucht werden. Ein UNO-Tribunal soll die Leute verfolgen und verurteilen, die für den Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeugs vor einem Jahr in der Ukraine verantwortlich sind. Dafür wollen sich die Niederlande einsetzen, wie Regierungschef Rutte sagte. Ein Tribunal sei die beste Chance, um Gerechtigkeit für die 298 Opfer und deren Angehörige zu erlangen. Auch Malaysia kündigte an, es wolle dem UNO-Sicherheitsrat ein solches Tribunal vorschlagen. Das dänische Parlament hat die Rechtspopulistin Pia Kjærsgaard zur Parlamentspräsidentin gewählt. Die 68-jährige frühere Chefin der dänischen Volkspartei ist damit die erste Frau an der Spitze des dänischen Parlaments. Die dänische Volkspartei wurde bei der Wahl vor 2 Wochen zweitstärkste Kraft im Parlament. Sie unterstützt die Minderheitsregierung der liberalen Partei Venstre von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen. Frankreich hat es abgelehnt, dem Gründer von WikiLeaks politisches Asyl zu gewähren. Julian Assange drohe keine unmittelbare Gefahr, heißt es in einer Stellungnahme des Präsidialamtes in Paris. Zudem gäbe es einen europäischen Haftbefehl gegen Assange. Schweden will den Australier wegen angeblichen sexuellen Übergriffen befragen. Assange bezeichnet diese Vorwürfe als politisch motiviert. Er befürchtet, an die USA ausgeliefert zu werden. Am Tennisturnier von Wimbledon haben Belinda Bencic und Stan Wawrinka den Achtelfinale erreicht. Belinda Bencic setzte sich gegen die US-Amerikanerin Bethany Mattek-Sands in 2 Sätzen durch, 7-5 und 7-5. Stan Wawrinka schlug den Spanier Fernando Verdasco in 3 Sätzen, 6-4, 6-3 und 6-4. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.926 Punkten, minus 0,4%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 1.0455 gehandelt und der Dollar zu 94,19.
Info 3 Abend.
Wer in diesen Tagen dem Bundesrat in den Lauben von Bern begegnen möchte, hat Pech. Die Regierung ist auf der Schulreise, heute im heißen Tessin. Das kühle Bad im Lago Maggiore haben sich die Magistraten nicht erlaubt, dafür aber ein Bad in der Menge. Aber nicht nur der Grottobesuch, eine Bootsfahrt durchs Naturschutzgebiet und eine 500 Jahre alte romanische Kirche standen auf dem Programm. Der Bundesrat hatte durchaus auch politische Absichten mit seiner Reise ins Tessin. Und auch die Bevölkerung sah das genauso. Alexander Grass.
Geduldig posieren die Magistraten für Selfies mit Bürgern. Eine Grotto-Band spielt auf und einige Bürger überlegen sich, was ihre Botschaft an den Bundesrat sein könnte.
9 Franken all'ora un operaio per 10 ore al giorno, è assurdo.
9 Franken Stundenlohn bei 10 Stunden Arbeit im Tag, absurd, sagt dieser Mann.
La popolazione della Svizzera centrale non si rende conto.
Die Innerschweiz verstehe nicht, was in den Grenzregionen abgeht, sagt diese Frau. Es sei eine Plage. Es gäbe Arbeitgeber, die Grenzgänger hereinholten und bezahlen würden sie nichts.
Forse Berna non capisce, forse noi non capiamo Berna. Però è una situazione difficile, complicata.
Vielleicht versteht uns Bern nicht. Vielleicht sind wir es, die Bern nicht verstehen, sagt dieser Mann. Es ist schwierig und kompliziert. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga weiß das. Sie ist nicht mit der Ferienbrille ins Tessin gekommen.
Ich habe hier einen Teil meiner Kindheit verbracht. Das ist die Kindheitsbrille, ein Stück weit auch die Ferienbrille. Aber selbstverständlich gibt es auch eine politische Wahl, dass der Bundesrat heute ins Tessin gekommen ist, weil wir uns bewusst sind, dass hier durch ein ökonomisch starkes italienisches Umfeld, dass Tessin in einer Situation ist wie kein anderer Kanton in der Schweiz.
Dobbiamo gettare dei ponti verso gli altri.
Man müsse doch Brücken bauen zu den anderen, nach Italien, sagt dieser Mann. Man solle keine neuen Grenzzäune ziehen. Für komplizierte Probleme werde es niemals einfache Lösungen geben. So wirft der Dauerwahlkampf seine Schatten auch an der Risottata in Bellinzona.
Info 3 Abend.
Seit den Wahlen Mitte Juni in Dänemark ist klar, das Land driftet nach rechts. Heute wurde die Rechtspopulistin Pia Kjærsgaard zur Parlamentspräsidentin gewählt und noch heute will die neue Regierung eine umstrittene Ausländerpolitik durchsetzen. Eine Asylreform soll den Zuzug von Flüchtlingen stoppen. Ich habe Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann gefragt, wie genau stellt man sich das vor in Dänemark?
Ja, in einem ersten Schritt möchte jetzt die neue Regierung und auch das Parlament die Sozialhilfe an Flüchtlinge massiv einschränken. Man möchte vom sogenannten Sozialhilfestandard auch für Dänen zum sogenannten Studentenstandard heruntergehen. Das ist fast eine Halbierung der Beiträge. Das heißt, für alleinstehende Flüchtlinge wird es künftig statt 1500 Franken nur noch gut 750 Franken pro Monat geben. Der Unterschied ist freilich, dass Studenten nebenbei auch arbeiten dürfen und auch ein soziales Netz haben, was natürlich Flüchtlinge in diesem Sinne so in Dänemark nicht haben.
Kann man denn davon ausgehen, dass Kürzungen von Sozialleistungen quasi abschreckend sind und Flüchtlinge deshalb Dänemark meiden werden?
Ja, das ist natürlich die Hoffnung und die Absicht der Regierung. Die hat ja ein Wahlversprechen gemacht, dass sie bereits in diesem Sommer diesen Flüchtlingsstrom nach Dänemark bremsen werde. Aber die Erfahrungen von früher zeigen, dass es viel weniger davon natürlich abhängig ist, sondern von der generellen Lage. Und man möchte auch von dänischer Regierung, hat man gesagt, Einsparungen machen in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik. 150 Millionen allein in diesem Jahr. Und das sind jetzt einfach auch Sparmaßnahmen, die man hier durchsetzen möchte.
Nimmt denn Dänemark besonders viele Flüchtlinge auf im internationalen Vergleich?
Nein, im internationalen Vergleich liegt Dänemark etwa im Mittelfeld. Im Vergleich zu den Nachbarländern wie Schweden oder Deutschland ist Dänemark sogar eigentlich sehr tief. Was die Pro-Kopf-Aufnahme von Flüchtlingen betrifft, da liegt Dänemark etwa im Durchschnitt der Schweiz. Der Ausländeranteil in Dänemark ist auch relativ klein, etwa bei 7% der Bevölkerung.
Warum dann diese Angst vor den Flüchtlingen?
Es ist nicht unbedingt eine Angst, sondern natürlich jetzt auch ein Ausdruck dieser politischen Lage, wo die dänische Volkspartei eben das Zünglein an der Waage ist und jetzt der bürgerlichen Mehrheit zur Regierungsmacht verholfen hat. Und deshalb muss jetzt Lars Løkke Rasmussen, der Ministerpräsident, natürlich auch ein Zeichen setzen, dass er dieser Partei etwas sozusagen entgegenkommt, ohne eben ganz auf die Linie dieser Partei einzuschwenken.
Sagt Bruno Kaufmann, er ist unser Mann im hohen Norden. So viel Info 3 für heute. Morgen um 12 gibt es die nächste Ausgabe. Info 3, alle News und Hintergründe auch jederzeit online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Isabel Meissen und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.